BR, Heimatspiegel Extra.
Guten Morgen und einen schönen Feiertag wünscht Petra Martin. Wir unternehmen heute im Heimatspiegel Extra einen Ausflug in den Schlosspark Nymphenburg im Westen Münchens. Der weitläufige Park ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Aber im Frühling, wenn alles blüht und frisch ergrünt, ist es doch am schönsten.
Mein Name ist Brigitte Langer. Ich habe Kunstgeschichte studiert, bin dann vor vielen, vielen Jahren zur Schlösserverwaltung gekommen. Und das hat mich so begeistert, die Tätigkeit dort, dass ich bis heute dort geblieben bin. Und ich bin die Leiterin der Museumsabteilung bei der Bayerischen Schlösserverwaltung, betreue aber zusätzlich als Kuratorin die Schlossanlage Nymphenburg schon seit vielen Jahren.
Mein Name ist Manuel Leute. Ich bin hier der Garteningenieur für die Schloss- und Gartenverwaltung Nymphenburg. Ich habe Landschaftsbau und Management studiert in Weinstephan und bin dann vor 10 Jahren hier zur Schloss- und Gartenverwaltung Nymphenburg gekommen und darf als Garteningenieur die Bereiche Parkpflege, Zierpflanzenbau und Werkstatt mit meinen Kollegen betreuen.
Auf unserem Spaziergang durch den Nymphenburger Schlosspark begleiten uns also die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Langer und der gärtnerische Leiter Manuel Leute. Die beiden werden uns die verschiedenen Landschaftsstile im Schlosspark zeigen und wir erfahren, wie sich hier die Geschichte spiegelt. Außerdem statten wir den Parkburgen einen Besuch ab und hören, wie sich die adlige Gesellschaft im Schlosspark fürstlich amüsiert hat. Der Schlosspark ist mit 200 Hektar ein riesiges Areal, in dem sich verschiedene Tier- und Pflanzenarten wohlfühlen. Und auch die Bachläufe sind mehr als nur Wasser. All das hören wir in der kommenden Stunde. Das Schloss Nymphenburg ist im Mittelbau ein viereckiger Kasten, recht schlicht. Aber das ist nicht alles, wie die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Langer gleich mal klarstellt.
Also viereckig ist der Mittelpavillon, aber es ist ja eine weit ausgreifende Anlage, die einem ja richtig, wenn man drauf zukommt, umarmt mit den seitlichen Flügeln und hat innen einen wunderbaren Festsaal und Räume aus verschiedenen Stilepochen. Und dahinter entfaltet sich der große Schlosspark, der für die Münchner wie für die Touristen einfach ein großes Ereignis ist und viele, viele Sehenswürdigkeiten dann auch noch birgt, wie die 4 kleinen Parkschlösschen.
Bevor es gleich in den Park geht, wollen wir kurz etwas zur Geschichte von Schloss Nymphenburg hören. Die Schlossanlage ist bei Touristen aus aller Welt sehr beliebt, fast wie die berühmten Königsschlösser.
Schloss Nymphenburg ist zunächst als ein kleiner Landsitz, Sommersitz entstanden für ein bayerisches Kurfürstenpaar. Das ist über 350 Jahre her, im 17. Jahrhundert, in der Barockzeit. Und zwar war es eine Gründung des bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria, der hier den Baugrund seiner Gattin, der Savoyer Prinzessin und bayerischen Kurfürstin Henriette Adelaide, zum Geschenk gemacht hat. Anlass war ein freudiges Ereignis, was lange erwartet wurde, die Geburt des Thronerben und Kurprinzen Max Emanuel.
Anfangs stand nur der Kubus, der heute das Zentrum der über 600 Meter langen Fassade bildet. Im Laufe der vielen Jahrhunderte wurde das Schloss erweitert und umgebaut. Gleich hinter dem Hauptgebäude erstreckt sich ein typischer Barockgarten mit geraden Linien, akkurat gestutzten Hecken und Skulpturen. Vorbild war hier der barocke Garten von Versailles.
Wir stehen jetzt hier direkt hinter dem Schloss, im sogenannten Großen Parterre. Das ist also ein ganz fester Bestandteil eigentlich des barocken Gartens, von dem sich dann der zentrale Mittelkanal 2 Kilometer in die Ferne erstreckt bis zur großen Kaskade. Das ist das Herzstück des barocken Gartens, der sich in den wesentlichen Zügen seit der Anlage bis heute erhalten hat. Und es ist eben eine Eigenart des Nymphenburger Parkes, dass wir hier beide Elemente in einer sehr schönen Weise verbunden haben. Die barocken Achsen, die Sichtachsen und das Mittelparterre mit der großen Fontäne, mit den Skulpturen und dem Kanal und eben seitlich dann diese mehr naturnah gestalteten Partien.
Diese spezielle Mischung aus einem barocken Garten und dem Landschaftspark macht für den gärtnerischen Leiter hier in Nymphenburg den Reiz seiner Arbeit aus.
Einfach schon Interesse an Natur, Interesse am Bau tatsächlich auch. Gartenlandschaftsbau ist ja auch viel mit Natursteinen, Wege, Pflaster und so weiter. Und Interesse an Ästhetik und Gestaltung. Eine Gartenanlage hat ja immer ganz viel mit Ästhetik zu tun. Die ist meistens nicht unbedingt nützlich, sondern es ist einfach, um zu erholen, vielleicht Kraft zu sammeln. Und Gartengestaltung ist einfach so eine ganz besondere Form der Kunst für mich.
Eine besondere Form der Kunst ist es im Nymphenburger Schlosspark übrigens auch wegen der tierischen Bewohner. Hier gibt's nicht nur Eichhörnchen, die flink von Baum zu Baum springen, sondern auch Biber, die gern Holz knabbern, Rehe, die sich die Schmankerl im Barockgarten schmecken lassen und Gänse. Da müssen Manuel Leute und sein Team kreativ werden.
Also wir stehen jetzt auf der Freitreppe mit Blick in den Garten vom Schloss aus. Wir sehen vor uns das große Parterre. Es sind einige 10.000 Viola, die wir hier gepflanzt haben. Dieses Mal in Gelb und Blau. Die Farben sind so gewählt, dass sie unsere Gänse möglichst nicht abfressen, weil wir festgestellt haben, dass Gänse gegen verschiedene Farben Aversionen haben. Also weiß lassen wir mittlerweile ganz weg. Gelb ist so halb angefressen, blau funktioniert jetzt ganz gut.
Im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Barock, wollte der Mensch seine Überlegenheit über die Natur zeigen. Daher kommen diese akkuraten Linien, die Sichtachsen und schnurgeraden Kanäle im Schlosspark. Noch heute sind sie ein wichtiges gestalterisches Element in Nymphenburg. Benannt nach den lieblichen Wassergeistern und Grund dafür, dass es im Park viel Wasser gibt. Der Schlosspark ist etwa 200 Hektar groß und bietet an heißen Tagen Abkühlung. Denn nicht nur Bäume spenden Schatten, es gibt auch viel Wasser. Nymphen sind ja liebliche Wassergeister und so war von Anfang an geplant, im Park Kanäle anzulegen. Der Physiker Michael Eckert hat sich das komplexe Geflecht genauer angeschaut und erläutert, woher das Wasser kommt.
Beim Bau der Schlösser von Nymphenburg und von Schleißheim hat man den Plan gefasst, dass man großartig angelegte Wasserversorgung braucht. Man hätte das Wasser nutzen können von der Isar, von der Würm und von der Amper. Und das hat man auch genutzt, indem man Kanäle angelegt hat. Den einen Kanal, der Nymphenburg versorgt, der wird in Pasing abgezweigt von der Würm. Das Wasser, was von der Würm abgezweigt wird hier nach Nymphenburg, fließt weiter zum heutigen Olympiasee und dann weiter zum Schwabinger Bach und von dort in einen Kanal, der Richtung Lustheim und Schleißheim geht. Also das Ganze ist ein kompliziertes Netz von Wasserstraßen, was dafür sorgt, dass man die Schlösser mit Wasser versorgen kann.
Die Kanäle dienten einerseits zum Materialtransport, aber sie waren für die Wasserspiele, also Brunnen, gedacht. Auf die kommen wir später zu sprechen. Damit Wasser fließen kann, braucht es einen Höhenunterschied. Und das ist in der Münchner Schotterebene gar nicht so einfach. Pasing, wo das Wasser aus der Würm abgezweigt wird, liegt nur 6 Meter höher als der Schlosspark. Es reicht aber aus, damit die Besucher an einigen Stellen kleine Wasserfälle hören und sehen können. Und es gibt sogar Schleusen. Hier rauscht es besonders laut. Die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Langer und ich stehen jetzt an einer dieser Schleusen. Das Wasser rauscht weiß schäumend hinunter, um dann zum großen Mittelkanal zu fließen. Im 17. und 18. Jahrhundert schipperten die Besucher hier auf Gondeln entlang, so wie es jetzt auch seit einigen Jahren wieder möglich ist. Der Schlosspark war damals nur für die höfische Gesellschaft zugänglich. Und hier standen Vergnügen und Zeitvertreib im Vordergrund.
Es gab ganz viele Spiele. Es gab ein Labyrinth, es gab ein Heckentheater, es gab ein Kegelspiel, ein Ballspiel. Es gab diese Mailbahn hinter der Pagodenburg. Die Gesellschaft kam, hat sich eine Weile lang mit diesen Spielen vergnügt, hat sich zurückgezogen in die kleinen Schlösschen, wieder was konsumiert, ist wieder ins Schloss gegangen, hat geruht, hat gespeist. Also der Tag ist nun umgegangen.
Jede dieser Parkburgen hatte ihre eigene Bestimmung. Die Amalienburg mit ihrer rosa Fassade und dem Balkon auf dem Dach diente der Jagd. Die Pagodenburg auf der anderen Seite des Mittelkanals beherbergt ein Teezimmer und dahinter war eine Art Kegelbahn angelegt. Wirklich weit vom Schloss sind sie nicht entfernt. Wir sind jetzt eine gemütliche Viertelstunde zur Amalienburg geschlendert. Die Adligen damals waren aber keineswegs zu Fuß unterwegs.
Man muss sich schon vorstellen, dass die höfische Gesellschaft in voller Montur, also mit der ganzen komplizierten Garderobe und entsprechendem Schuhwerk unterwegs war. Und da war das natürlich schon auch ein enormer Weg, eine größere Distanz hier bis zu den Parkburgen. Und deswegen gab es auch entsprechende Parkfahrzeuge, Gartenkaleschen, leichtere Wägen, mit denen man dann einfach so eine Distanz zurückgelegt hat.
In unseren Tagen darf man im Schlosspark nicht mal radeln. Außerdem müssen die Besucher auf den Wegen bleiben. Einer dieser gewundenen Pfade unter dem hellgrünen Dach der Bäume hat uns zur Badenburg geführt. Ihre weiß-gelbe, reich verzierte Fassade spiegelt sich im See. Und innen beherbergt sie ein richtig großes Badebecken. Die Parkburgen kann man besichtigen. Und genau das machen wir jetzt.
Das ist der Festsaal. Also man kommt gleich vom Freien hier rein. Man hat es ja auch in der Regel nur im Sommer benutzt. Und hier konnte man eben die Tafel decken und zusammen speisen nach dem Bad.
Der Raum ist angenehm hell und kühl. Wir stehen auf einem glänzenden Marmorfußboden. Die Wände sind mit weißem Stuck verziert, mit Motiven, die Wasser zeigen. Wir gehen durch eine große Flügeltür und stehen in einem Vorraum. Angrenzend gibt es sogar ein kleines Schlafzimmer. Die chinesischen Tapeten verleihen den Räumen ein exotisches Ambiente. Von einer Galerie können wir auf das Becken hinunterblicken. Wasser ist keins drin, aber es ist beeindruckend groß. Und dann gehen wir in den Keller.
Hier ist nämlich der historische Heizkessel noch, wo das Wasser, das eben vom Brunnenhaus zugeleitet wurde, erhitzt wurde und von dort dann nebenan in das Becken eingeleitet wird. Das können wir uns gleich anschauen, wenn wir noch einen Raum weitergehen. Also von hier ist dann der offizielle Zugang ins Becken, die auch die fürstlichen Herrschaften genommen haben. Und da sind die beiden schönen Wasserhähne, aus denen dann das aufgeheizte Wasser hier in das Becken hineingeflossen ist. Also wir sehen schon, das Gesims ist ungefähr bei mir, ich bin recht nicht so groß, 1,60 Meter.
Oberhalb der Wasserlinie sind weißblaue Kacheln angebracht und an einigen Stellen stehen Bänke im Wasser. 80.000 Liter würden hier reinpassen. Das Becken wurde nicht zum Schwimmen genutzt, sondern als Kurbad, zum Entspannen und Genießen. So wie der ganze Schlosspark eben dem Vergnügen und Müßiggang dienen sollte. Die Mischung aus Barockgarten mit strengen Linien und englischem Landschaftspark, der natürlich aussieht, ist einzigartig und macht neben den vielen Kanälen und Bächen den besonderen Charme der Anlage aus. Der Garteningenieur Manuel Leute und ich stehen in einem kleinen Waldstück, durch das ein lieblicher Bach fließt. Ich vergesse fast, dass auch das von Menschenhand angelegt ist. So idyllisch meandert das Wasser hier. Manuel Leute will mir etwas zeigen.
Wenn man ganz genau ins Wasser schaut, dann sieht man hier gleich kurz unter der Oberfläche größere Muscheln. Und das ist so ein Highlight im Schlosspark, dass es hier Teich- und Malermuscheln gibt, die in den Bächen und in den Kanälen stecken. Gleichzeitig gibt es auch zum Beispiel den Bitterling, eine streng geschützte Art. Die zwei, also der Bitterling und die Muschel, die leben in Symbiose. Der Bitterling legt sein Laich in die Muschel, dass der aufwachsen kann. Und die Muschel legt ihre Larven in den Kiemen des Bitterlings ab und wächst dort heran. Und das ist so ein kleines Exempel für die vielfältigen Zusammenhänge, die es hier im Schlosspark gibt. Und die Arten, die sich hier noch gehalten haben. Sowas gibt es in der freien Landschaft leider nur noch selten. Aber der Schlosspark, der ist so eine kleine Oase in der Großstadt. So hier ist die Landschaft ähnlich wie vor 200 Jahren. Und die Großstadt ist quasi einmal drumherum gewachsen.
Aber die Eingriffe der Menschen haben sich auch hier bemerkbar gemacht. Denn diese Bäche und Kanäle wurden einmal im Jahr trockengelegt. Große Fische wurden vorher abgefischt und wieder eingesetzt. Aber für die vielen kleinen Lebewesen war das der Todesstoß. Die Bachauskehr gibt's deshalb nicht mehr. Und das hat sich positiv ausgewirkt.
Nach 2 Jahren hat sich gezeigt, dass viel mehr Kleinfische auf einmal in den Gewässern sind. Mit den Kleinfischen sind dann auch wieder andere Vögel gekommen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine kleine Graureiherkolonie im großen See mit mindestens 6 Tieren. Gänsesäger, die natürlich auch hier auf Fischjagd gehen. Und der Eisvogel, der zuvor auch schon immer wieder da war, aber der jetzt sicher noch mehr Nahrung findet. Artenvielfalt, würde ich mal sagen, was ganz wichtig ist. Die Muschel hat auch so ganz natürliche Funktionen wie Wasserfilterung. Ein vielfältiger Lebensraum ist mit Sicherheit auch besser angepasst für sich veränderndes Klima zum Beispiel oder Veränderungen im Gesamtsystem.
Ein idyllischer Bachlauf, künstlich angelegte Seen, auf denen Enten, Schwäne und Gänse ihre Runden ziehen und kleine Bugwellen hinterlassen. Brigitte Langer und ich sind jetzt im Landschaftsgarten, der im frühen 19. Jahrhundert umgestaltet wurde.
Also alles, was im französischen Garten gerade und eingefasst und geregelt und gebändigt erscheint, ist eben im englischen Landschaftsstil aufgehoben. Es ist bewusst komponiert, wirkt aber wie natürlich. Die Wege werden nicht mehr nur gerade, sondern geschlängelt geführt. Die Bassins werden zu Seen aufgelöst. Dazwischen schlängelt sich mal ein Bach. Auch das Bodenniveau verändert sich. Es gibt nicht mehr nur den platten Rasen und die geschnittene Hecke, sondern der Boden kann auch Wellen, Erhebungen, Hügelchen aufweisen. Die Bepflanzung mit Bäumen ist ganz bewusst gesetzt in malerischen Gruppen aus verschiedenen Baumsorten mit verschiedenen Blattfarben. In dieser ganzen Komposition kommt dann plötzlich ganz überraschend, so wie hier, ach, da steht ja was. Da steht dieser kleine Monopterus. Das ist jetzt nicht eine Achse, die genau darauf hinführt, man muss das sehen, sondern es ist eher ein Effekt, ein Überraschungsmoment und ein Platz, wo man sich dann gerne eigentlich niederlässt.
Wenn Sie jetzt denken, Monopterus, steht der nicht im englischen Garten? Ja, da gibt's auch einen und die zwei sehen auch fast identisch aus. Was nur auf den ersten Blick verwundert, denn ausgedacht hat es sich nämlich derselbe. Friedrich Ludwig Sckell, der Gartenkünstler, hat den englischen Garten angelegt und die Umgestaltung in Nymphenburg gemacht. Anfang des 19. Jahrhunderts waren Barockgärten mit ihren klaren Linien und der Beherrschung der Natur nicht mehr in Mode. Und das lag auch am Zeitgeist, wie die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Langer erläutert.
Das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung hin zum bürgerlichen Zeitalter, weg vom absolutistischen Regieren, mit dem Blick die Aufklärung auf Naturnähe. Ganz viele Gedanken, die eben in dieser Zeit sich durchsetzen.
Zur Zeit der Französischen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, wurde der Schlosspark dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Denn ursprünglich war der Park für das Herrscherpaar und seine Verwandtschaft angelegt. Otto Normalbürger hatte hier keinen Zutritt. Der Nymphenburger Schlosspark in München ist ein sehr weitläufiges Areal. Wir haben schon gehört, dass es hier 4 Parkburgen gibt. Außerdem durchziehen Bäche und Kanäle das Gelände. Es gibt Alleen mit alten Linden, an den künstlich angelegten Seen stehen Eichen und Hainbuchen. Und dazwischen gibt's auch viel Wiese. Die Grünflächen im hinteren Teil des Schlossparks sind, anders als der Zierrasen im Barockgarten, extensive Wiesen. Hier wird das Gras nicht raspelkurz geschert, sondern nur 2-mal im Jahr gemäht. Und auch das hat sich nun geändert, wie der gärtnerische Leiter Manuel Leute erzählt.
Wir haben unser Mahdregime, nennt sich das, komplett umgestellt. Wo man früher alles auf einmal geschnitten hat, zu einem Schnittzeitpunkt sind wir jetzt übergegangen auf 3 verschiedene Schnittzeitpunkte für ungefähr 80 Einzelflächen im Park. Und das hat den Hintergrund, dass wir immer so viel wie möglich Pollenangebot stehen lassen möchten für Wildbienen und andere Insekten, aber dass auch die Wiesenflächen ganz unterschiedliche Lebensraum- und Artenzusammensetzungen haben. Und aufgrund einer Erfassung 2020 haben wir mittlerweile ganz gutes Kartenmaterial von diesen Pflanzengesellschaften und haben daraufhin die Mehrarbeiten komplett geändert sozusagen und gehen jetzt viel mehr darauf ein, welche Pflanzengesellschaften zu welchem Schnittzeitpunkt gut gemäht werden können und versuchen immer in nächster Nähe dann aber auch wieder Flächen nicht zu bearbeiten, um immer ein Nektar- und Pollenangebot im Park zu befördern.
Gemäht wird schonend, aber aufwendig mit dem Balkenmäher, der die Halme einmal abschneidet, aber nicht häckselt. So können die meisten Insekten überleben. Draufgekommen sind die Gärtner übrigens, weil an einigen Stellen, die früher geschlampert gemäht waren, viel mehr Leben war als auf den bearbeiteten Flächen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht so schön aussieht, ist das wichtig, wie Manuel Leute an diesem Beispiel zeigt.
Was sich für uns so versteckt, das sind eigentlich so diese Arten, die es vermutlich früher überall gab. Das sind Wildbienen in verschiedensten Formen, die so in der freien Landschaft kaum noch einen Lebensraum haben. Dazu gibt es so ein ganz kleines Beispiel. Es gibt in der Parkanlage die bedornte Wespenbiene, also eine ganz seltene Wildbiene, die wiederum die Knauzien-Sandbiene braucht. Die Knauzien-Sandbiene ist auch eine seltene Wildbiene. Und die bedornte Wespenbiene lässt von der Knauzien-Sandbiene ihre Brut aufziehen tatsächlich. Also schon eine Symbiose. Und die Gnauzien-Sandbiene braucht die Gnauzie, also eine Blume, von der sie sich ernährt. Nur wenn es die Gnauzie hier gibt, dann gibt es auch die Gnauzien-Sandbiene und dann gibt es auch die bedonte Wespenbiene. Mit der Pflege, die wir machen, haben wir immer einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich diese Lebensgesellschaften und diese Naturräume entwickeln.
Wir gehen über das braune, trockene Altgras. Es raschelt unter unseren Füßen. Eigentlich darf man die Wiesen im Schlosspark ja nicht betreten, aber Manuel Leute will mir noch etwas zeigen, das ihn auch überrascht hat.
Wir stehen hier an einem Hainbereich im Blutenburger Durchblick, um uns herum große, mächtige Eichen und vor uns sieht man grüne Drahteinhausungen. Und darin sind junge Eichen. Vor 2 Jahren ist uns dann aufgefallen, im Hochsommer, als wirklich die gesamte Wiese schon braun und ausgetrocknet war, die Bäume in der Hochallee, die wir vor 10 Jahren gepflanzt haben, gegossen werden mussten, also wirklich große Dürre, standen hier in dieser Brachfläche auf einmal junge, einjährige Eichen, frischgrün, die sich schon wunderbar selbst versorgt haben. Und diese Gelegenheit haben wir gleich genutzt und die Eichen und geschützt, dass unsere Rehe die nicht gleich abfressen. Und jetzt ziehen wir hier in dem Hain Eichen nach, die sich ganz natürlich jetzt über Vögel oder einfach über herabfallendes Samen hier etabliert haben.
In einem Landschaftspark sind Bäume ein wichtiger und markanter Bestandteil. Doch auch wenn Bäume lange leben, ewig ist nichts. Statt in einer Baumschule junge Bäume zu kaufen, ist es, so sagt Manuel Leute, viel nachhaltiger, den direkten Nachwuchs wachsen zu lassen. So können die Gärtner hier den Baumbestand bewahren und verjüngen. Das ist nur ein Beispiel von vielen hier im Schlosspark, der eben nicht nur ein Park zum Schlendern ist, sondern auch ein FFH-Schutzgebiet, das die natürlichen Lebensräume und die wildlebenden Tiere und Pflanzen erhalten soll. Das, was Sie da hören, ist die Fontäne im Schlosspark. Wir sind heute im Heimatspiegel extra in Nymphenburg unterwegs. Zu einem prächtigen Schlossgarten gehören natürlich auch Springbrunnen. Wir haben am Anfang der Sendung ja schon gehört, dass das Wasser aus dem Starnberger See über die Würm in den Park kommt. Und jetzt wollen wir uns das mal genauer anschauen. Mit Manuel Leute, dem gärtnerischen Leiter im Schlosspark Nymphenburg, und dem Physiker Michael Eckert stehen wir bei einem der vielen Kanäle, die den Schlosspark durchziehen. Die Ingenieure im 18. Jahrhundert haben die minimalen Höhenunterschiede in der Münchner Schotterebene geschickt genutzt, um das Wasser fließen und dann spritzen zu lassen. Aus diesen kleinen Plätschern wird die riesige Fontäne. Und das Ganze läuft seit über 200 Jahren ohne Strom, nur mit Wasserkraft. Durch eine Öffnung in der Wand rauscht das Wasser ins Johannesbrunnhaus und füllt eine riesige Holzwanne. An beiden Seiten sind 3 große, gusseiserne Wippen, wie man sie vielleicht von einer Dampfmaschine kennt. Eine Zeitreise, die auch Manuel Leute jedes Mal wieder fasziniert.
Also wir befinden uns im Johannesbrunnhaus in einem unserer beiden Pumpwerke. Das Brunnhaus ist Anfang 19. Jahrhundert von Bader errichtet worden und wird seitdem hier betrieben und gehört zu den ältesten ständig betriebenen Maschinen Europas.
Als die Wanne voll ist, öffnet Manuel Leute die Holzklappen. Das Wasser fließt jetzt auf die riesigen Wasserräder, die eine Etage tiefer stehen. Sie beginnen sich zu drehen. Die Maschine läuft an. Michael Eckert ist Physiker und erklärt, was jetzt passiert.
Also das Wasser kommt aus dem Kanal, fällt auf das Wasserrad. Das Wasserrad dreht sich und bewegt die Stangen nach oben, nach auf und nach unten. Und diese Bewegung wird übertragen mit den Balanciers an die Stelle, wo die Pumpenkolben sind. Dann wird das Wasser in den Pumpenkolben nach unten gedrückt und aus den Pumpen raus in den Windkessel. Und aus dem Windkessel dann zur Fontäne.
Jetzt gibt es im Schlosspark 2 große Fontänen. Eine auf der Ost- und eine auf der Westseite des Schlosses. Um 1700 im Barock gab es fast 600 springende Wasser. Überall im Park sprudelte und spritzte es. Allerdings nicht besonders hoch. Das hat sich dann dank einer Neuerung von Joseph von Bader geändert. Der Erfinder hat zur Zeit der industriellen Revolution in England gelebt und von da den Windkessel mit nach Bayern gebracht. Physiker Michael Eckert erklärt die Funktionsweise.
Der Windkessel ist ein Mechanismus, womit man den Wasserturm überflüssig macht. Das, was vorher der Wasserturm gemacht hat und der Höhenunterschied vom Wasserturm, war jetzt der Luftdruck, den man im Windkessel erzeugt hat. Man hat also Wasser in diesen Windkessel, in diesen Druckbehälter reingepresst. Die Luft, die dann unter Druck geraten ist, hat dann dafür gesorgt, dass der Fontänenstrahl in die Höhe getrieben wurde.
Und so konnte Friedrich Ludwig von Sckell bei seiner Parkumgestaltung Anfang des 19. Jahrhunderts mit diesen mächtigen Fontänen richtig Eindruck machen. Mächtig beeindruckt ist auch Physiker Michael Eckert. Er hat sogar ein Buch über die Technik im Schlosspark geschrieben.
Normalerweise genießt man den Park für die schöne Natur und für die Vögel und Rehe und so weiter und die tolle Anlage. Aber man kann es auch mit den Augen von einem Ingenieur und von einem Physiker betrachten. Dann ist es wie ein Technikmuseum, was einen Einblick gibt in die Wassertechnik vor 200, 300 Jahren.
Und anders als in einem Museum laufen diese Maschinen noch immer und das seit mehr als 200 Jahren. Die Brunnhäuser im Schlosspark können auch besichtigt werden. Von den mächtigen Fontänen geht's jetzt mit der Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Langer noch zu einem Kleinod, der Magdalenenklause. Sie liegt etwas versteckt im Schlosspark. Das ist die vierte Parkburg. Sie wurde von Kurfürst Max Emanuel Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut. Max Emanuel, das ist der lang erwartete Thronfolger, für den das Schloss Nymphenburg gebaut wurde.
Ist ganz eigentümlich gestaltet aus Backsteinen und Art Glockenturm vorne, ein bisschen wie in Italien und dieser Apsis. Also man ahnt schon, da ist vielleicht eine Kapelle drin und mit diesen Rissen im Mauerwerk und so. Und auch das ist alles ganz bewusst gestaltet, denn es ist eine künstlich gestaltete Ruine.
Innen ist es mit dunklem Eichenholz getäfelt. Außerdem gibt es eine Grotte und eine Kapelle. Die Magdalenenklause diente dem Kurfürsten als Ort der inneren Einkehr und so strahlt diese Parkburg auch eine eigentümliche Ruhe aus, die mich sofort in ihren Bann zieht. Und auch die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Langer ist dem Charme hier erlegen.
Für mich ist es wirklich ein ganz zauberhafter Ort, weil es so ein bisschen verwunschen ist, ganz bewusst auch so abseits. Das war in der Barockzeit schon so und das ist auch hier jetzt in der landschaftlichen Gestaltung und das Gell so beibehalten, dass es wirklich so unter Bäumen ist, versteckt und im Äußeren dann diesen Ausdruck hat, man zieht sich ein bisschen zurück aus dem höfischen Leben, man betet oder liest etwas, einfach Rückzug.
Aber muss es dazu eine künstliche Ruine sein? Die meisten Bauten verfallen doch sowieso, wenn man sich nicht kümmert.
Es geht ja nicht immer nur um Funktion, sondern es geht auch um Gestaltung, um Überraschung. Und das war so ein ganz wichtiges Element, was es auch im Umfeld zahlreicher großer Schlösser gibt als Staffagebau im Schlosspark. Und es geht auch so ein bisschen gedanklich zurück auf eine Eremitage, also auf eine Einsiedelei, einen Mönch, der sich zurückgezogen hat in die Landschaft, in irgendeine Grotte, um eben zu beten und für sich zu sein. Und das nimmt man halt in dem Motiv der künstlichen Ruine hier auf.
Wir waren gerade noch an einem der Lieblingsplätze von Brigitte Langer. Die Kunsthistorikerin mag den verwunschenen Ort der Magdalenenklause, die etwas versteckt im Nymphenburger Schlosspark liegt. Der gärtnerische Leiter, Manuel Leute, möchte eigentlich keine Stelle im Schlosspark als Lieblingsplatz bezeichnen, denn dazu gibt's viel zu viele. Aber einen für ihn besonderen Ort zeigt er mir am Ende doch. Der liegt auch etwas versteckt.
Wir sind jetzt am Kugelweiher. Ich finde das ein ganz besonderer Ort. Man hört zwar so den Verkehr aus der Stadt, aber gleichzeitig auch nochmal Parkanlage. Wir sehen direkt vor uns einen Graureiher, der gerade hier zum Fischen kommt. Um uns herum sieht man so vereinzelt im Gehölzbestand uralte Linden. Und ich finde es so schön hier, weil diese Linden tatsächlich in Teilen schon im Barock hier standen. Also als der Nymphenburger Park noch kein Landschaftspark war, sondern Barockgarten, standen die Linden als Allee um eine kreisrunde Fläche. Jetzt stehen sie immer noch hier. Sckell hat sie nicht alle entfernt. Und ich finde, man spürt hier so diese Geschichte der Parkanlage über die Jahrhunderte, die sie schon existiert. Wie das Ganze hier mal tatsächlich 2 Stunden vor München gelegen hatte und jetzt Teil der Stadt ist, von der Stadt umwachsen, aber eigentlich wie so eine Insel in dieser Großstadt steckt.
Eine grüne Insel im Westen, die für Abkühlung und frische Luft in der Großstadt sorgt, die Touristen aus aller Welt genauso anzieht wie Münchnerinnen und Münchner. Eine riesige Grünfläche, die sehr vielfältig ist und auf deren gewundenen Wegen viele Kilometer gewandert werden können und wo es immer wieder etwas zu entdecken gibt. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch meinen Lieblingsort vorstellen, den ich auch mal ganz zufällig entdeckt habe. Es rauscht schon wieder, Frau Dr. Langer. Das gehört ja irgendwie zum Nymphenburger Schlosspark. Bei wem rauscht es denn hier so?
Ja, das ist auch wieder so ein überraschendes Motiv, was eben mit Skell und dem Landschaftsgarten hier in den Park kam. Ein künstlicher kleiner Wasserfall unter so einem aufgetürmten Steinhaufen und oben ist die Skulptur von einem Pan. Für die Touristen, die haben natürlich immer wieder diesen Überraschungseffekt, zumal es wirklich nur ganz wenige Skulpturen gibt, die so im Park verteilt sind. Die eigentlichen Skulpturen sind an der Kaskade und im großen Parterre, wie aus der Barockzeit. Und dann gibt es so ganz wenige andere Akzente und die muss man finden.
Und deshalb verrate ich den genauen Standort von Pan nicht, damit Sie bei Ihrem nächsten Besuch im Nymphenburger Schlosspark die Augen offen halten und auch das ein oder andere entdecken können. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Die Petra Martin wünscht Ihnen noch einen schönen Feiertag. Und vielleicht machen Sie ja einen Ausflug in einen der vielen Parks, die wir in Bayern haben.